Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ich möchte Sie auch von meiner Seite herzlich grüßen und willkommen heißen. Ich bin ja jetzt schon zum dritten Mal da, deswegen schaue ich in einige mir schon sehr vertraute Gesichter, freue mich über das Wiedersehen. Oft bei Bibelwochen geht es um ganz verschiedene Texte aus ganz verschiedenen biblischen Büchern. Manchmal zwei Texte aus dem Alten Testament, manchmal zwei Texte aus dem Neuen Testament. Das Besondere dieser Bibelwoche, die heute beginnt, ist, dass wir einmal ein ganzes biblisches Buch am Stück kennenlernen. Es hat nämlich nur 4 Kapitel und unsere Bibeltage gehen 4 Tage. Wir können also das ganze Buch Jona kennenlernen und beginnen heute mit dem ersten Kapitel. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mach dich auf und geh in die Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, damit es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns denken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, lasst uns losen, damit wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe? Wo kommst du her? Aus welchem Land bist du? Von welchem Volk kommst du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses Unwetter über euch gekommen ist. Die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns unschuldiges Blut nicht zu, denn du, Herr, tust, wie es dir gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und sie ließen ab von seinem Wüten und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr, brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Wir wollen an jedem Abend, nachdem das Kapitel, das wir betrachten wollen, gelesen ist, ein altes Jona-Lied singen. Ich habe es irgendwo in einem verstaubten, betagten Liederbuch gefunden. Es ist ein sehr schönes Lied, das den Inhalt des Jona-Buches sehr gut wiedergibt. Ich denke, dass wir es sehr schnell lernen und dann, wenn wir es am Samstag zum vierten Mal singen, dass dann die ganze Poststraße zusammenläuft. Ich singe erstmal den Refrain.
Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh.
Versuchen Sie mal mitzusingen. Man kann ganz leicht vom Blatt singen. Die hohlen Noten sind länger und die ausgefüllten Noten sind kürzer und schon kann man vom Blatt singen.
Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. So sprach Gott zu Jona, geh nach Ninive. Sage ja, hör mein Wort, mach dich auf und geh.
Geh und sag den Leuten in der Stadt, dass ihr Leben bald ein Ende hat. Jetzt mal die Strophe.
So sprach Gott zu Jona, geh nach Ninive. Sage ja, hör mein Wort, mach dich auf und geh.
Geh und sag den Leuten in der Stadt, dass ihr Leben bald ein Ende hat. Und jetzt singen wir es von vorne. Ruhig den Mund aufmachen beim Singen. Das klingt schöner, als wenn man die Zähne zusammenbeißt.
Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. So sprach Gott zu Jona, geh nach Ninive. Sage ja, hör mein Wort, mach dich auf und geh.
Geh und sag den Leuten in der Stadt, dass ihr Leben bald ein Ende hat.
Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Jona hört Gottes Ruf, doch es wird ihm schwer. Er hat Angst vor der Stadt, fürchtet sich so sehr.
Ja, wer denkt schon an Gottes Strafgericht? Sicher schlägt man in Tod und glaubt ihm nicht.
Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Jona flieht mit dem Schiff auf die hohe See. Nur schnell fort übers Meer, nicht nach Ninive.
Der Prophet erdenkt sich eine List, er will in ein Land, wo Gott nicht ist.
Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Auf dem Meer kommt der Sturm, wirft sich auf das Schiff. In die Flut Jona sinkt, Gott ist dir im Griff.
Im Rachen des Todes wird ihm klar, seine Flucht vor Gott vergeblich war.
Jona, Jona, auf nach Ninive. Jona, Jona, hör auf Gott und geh. Und Gott rettet Jona aus der wilden See. Jona sagt, ich bin bereit, geh nach Ninive.
Darum hör, o Mensch, auf Gottes Wort und sei gehorsam, lauf nicht fort.
Jona, Jona, auf nach Ninive.
Jona,
fort und geh.
Also um Jona soll es von heute Abend bis zum Samstagabend gehen. Viele kennen die Jona-Geschichte seit ihrer Kindheit. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man nichts Neues mehr erwartet. Alte Bekannte glaubt man zu kennen. Aber bei den biblischen Geschichten ist das anders. Die biblischen Geschichten sind wie Brunnen, die man nie ganz leer schöpfen kann. Kritische Theologen und Laien haben zu allen Zeiten die Jona-Geschichte ins Reich der Märchen verwiesen. Dahinter steckt allerdings keine wissenschaftliche Erkenntnis, sondern das sind lediglich Äußerungen des Unglaubens. Schaut man ins Neue Testament, stellt man fest, dass Jona für Jesus eine historische Gestalt war und dass seine Geschichte für Jesus eine tatsächlich geschehene Geschichte gewesen ist. Wer also die Jona-Geschichte für ein Märchen hält, soll wenigstens wissen, dass er sich über den Sohn Gottes stellt. Jona stammte aus Gad Hefer in Galiläa. In Gad Hefer im heutigen Chirbet Ezra war er zum lebendigen Glauben an Gott gekommen und später zum Propheten berufen worden. Das Jona-Buch, das wir in diesen Tagen betrachten, ist nur eine Episode aus dem Leben Jonas. Er hatte schon vor dieser Episode als Prophet vorwiegend in Israel gewirkt. Jetzt aber beauftragte Gott Jona zum Gerichtspropheten gegen Assyrien. Die assyrische Großstadt Ninive war wegen ihrer Gottlosigkeit weithin berüchtigt. Gott schickte seinen Propheten also in die Höhle des Löwen. Das Wort des Herrn erging an Jona. Wie das Wort des Herrn an Jona erging, erfahren wir nicht. Gott hat viele Wege, Menschen anzusprechen. Er kann sie durch Tag- oder Nachtträume ansprechen, durch Menschen, die er ihnen schickt oder durch besondere Ereignisse. Er kann durch seinen Geist auch direkt zu ihren Herzen sprechen. Klar war, Gott hatte geredet. Mach dich auf und geh nach Ninive, hatte Gott gesagt. Aber Jona machte sich nicht auf. Jona machte sich auf und davon. Er hatte Probleme mit dem Gehorsam. In diesem Punkt war und ist er ein Zeitgenosse aller Menschen. Denn Gehorsam ist nicht gerade das, was uns im Blut liegt. Eltern leiden unter ungehorsamen Kindern, Lehrer leiden unter ungehorsamen Schülern und Gott unter ungehorsamen Menschenkindern, immer schon und heute noch. Jona entschied sich gegen die Dienstanweisung Gottes. Und so finden wir den Mann für den Osten auf der Flucht in den Westen. Erst stieg Jona von den galiläischen Bergen hinab zum Meer. Dann stieg er vom Deck hinunter in den Schiffsbauch. Und mir scheint, da wird uns nicht nur von einem äußeren Abstieg berichtet, da wird uns auch von einem inneren Abstieg Jonas erzählt. Denn von Gott weglaufen ist immer ein Abstieg. Da geht's immer bergab. Da macht man immer die Rechnung ohne den Wirt. Da zahlt man am Ende immer drauf. Dem Herrn aus den Augen kommen will Jona. Nicht wahr, hat man ein gutes Gewissen, kann man Gott und den Menschen in die Augen sehen. Ich erinnere an eine Geschichte aus dem Alten Testament, als Kain schon vorhatte, seinen Bruder Abel umzubringen, fragt ihn Gott: Warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du ein gutes Gewissen hast, kannst du frei den Blick erheben. Hast du aber kein gutes Gewissen, dann lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Also hat man ein gutes Gewissen, kann man Gott und den Menschen in die Augen sehen. Jona hat's nicht mehr. Er will dem Herrn aus den Augen kommen. Das ist eigentlich ein Witz, dass ein Prophet Gottes meint, Gott aus den Augen kommen zu können. Wir werden morgen Abend erfahren, dass er viele Psalmen auswendig konnte, Jona. Warten Sie bis morgen, dann beweise ich es Ihnen. Er kannte doch sicher auch den 139. Psalm, da musste er doch gelesen haben, was Sache ist. Denn dort steht: Herr, du erforschest mich und kennest mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es, du verstehst meine Gedanken von ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du nicht schon wüsstest. Wie kann ein Prophet des allwissenden und allgegenwärtigen Gottes so dumm sein und denken, man könne Gott davonlaufen? Seien wir vorsichtig, verurteilen wir Jona nicht. Was wissen wir? Nicht alles. Wir wissen zum Beispiel, dass Jesus gebietet: Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch Beleidigungen verfolgen, vergebt, wie euch vergeben ist. Aber leben wir auch so, wenn wir verletzt werden, wenn uns Unrecht widerfährt? Vor 2000 Jahren betete Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Blick auf seine heutigen Nachfolger würde er vielleicht beten: Vater, vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. In uns allen steckt ein Stück Jona. Natürlich weiß Jona, dass er nicht davonlaufen kann, dass ihn Gott auch in Tarsis sehen wird. Aber er flieht trotzdem, wieder besseres Wissen. Wir können aus drei Gründen sündigen. Aus Unwissenheit, häufig sünden wir aus Schwachheit, aber manchmal sündigen wir auch vorsätzlich. Obwohl wir wissen, dass es nicht recht ist, was wir im Begriff sind, zu denken, zu reden, zu tun. Jona sündigt vorsätzlich. Was auffällt, man hat während der ganzen Geschichte nie den Eindruck, dass Gott etwas aus dem Ruder läuft. Er ist der souveräne Herr, der sich um seine Pläne, trotz der törichten Flucht seines Propheten zum Ziel zu bringen, nun zunächst eines Sturmes bedient. Gott ist der souveräne Herr seiner Schöpfung. Und man sieht an dem Handeln Gottes in unserem Text gleichzeitig, wie gut Gott ist, dass er, der heilige Gott, sündigen Menschen nachgeht, schwierigen Leuten wie Jona nachgeht, dass er die Sünde hasst, aber dass er den Sünder liebt. Wen seine Güte nicht zur Buße, zur Umkehr leitet, bei dem versucht er es mit Stürmen. Wir könnten uns manche Stürme des Lebens ersparen, wenn wir immer gleich gehorsam sein würden. Es gäbe dann auch viel mehr Segensspuren in unserem Leben. Wie viele von Ihnen wissen, war ich 25 Jahre lang als Evangelist der deutschen Zeltmission unterwegs, von Nord nach Süd, von Ost nach West. der Gründer der deutschen Zeltmission, war der Wormser Jakob Vetter, einer der gesegnetsten Gottesmänner des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, der wohl schon mit 46 Jahren starb, aber durch den Tausende zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Der war einmal in England gewesen und hatte die Gelegenheit, William Booth zu treffen. William Booth, den Gründer der Heilsarmee. Sie saßen einen ganzen Nachmittag und einen ganzen Abend zusammen und Jakob Vetter war zutiefst beeindruckt und sagte zum Schluss der Begegnung: William, was ist das Geheimnis des großen Segens in deinem Leben? Da antwortete William, was ich dann spätabends Jakob Vetter in sein Tagebuch geschrieben und seit Lebens beherzigt hat, da antwortete William Booth: Ich habe mir von Gott nie etwas zweimal sagen lassen. Das Geheimnis des Segens im Leben von William Booth, dem Gründer der Heilsarmee, war der Gehorsam. Unter welcher Flagge fuhr das Schiff, auf dem Jona gelandet war? Unser Text verrät uns, unter welcher Flagge es nicht fuhr. Es fuhr ganz bestimmt nicht unter der Flagge Israels, denn die Besatzung kam offensichtlich aus aller Herren Länder und hing allen möglichen Religionen an. Ein jeder rief zu seinem Gott. Auf die Gebete der Matrosen hin passierte nichts. Im Gegenteil, man hatte den Eindruck, es wird von Minute zu Minute schlimmer. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Schiff und die Besatzung absäuft. Da erinnert man sich eines Passagiers, der zwar in Jaffo an Bord ging, inzwischen aber abgetaucht war. Natürlich hat auch Jona den Sturm mitgekriegt. Womöglich war ihm sogar speiübel, aber er wollte mit allem nichts mehr zu tun haben. Oropax wird er nicht gehabt haben, aber es werden im Schiffsbauch einige Stofffetzen herumgeflogen sein, die er sich in die Ohren stopfen konnte. Nachdem sich Gott zunächst eines Sturmes bedient hatte, bedient er sich jetzt eines heidnischen Kapitäns. Und der fordert Jona zum Beten auf. Ob Jona gebetet hat, erfahren wir nicht. Und sollte er gebetet haben, hatte sein Gebet sicher keine große Wirkung. Wir können durch das heißeste Gebet nicht in den Willen Gottes bringen, was nicht im Willen Gottes liegt. Schließlich setzt sich in der Schiffsmannschaft der Gedanke fest: Da muss doch einer schuld sein an dem Sauwetter. Uralt ist die Auffassung, dass die Rache der Götter einen Schuldigen bis ans Ende der Welt verfolgt. Und in der Tat, es kann einen Zusammenhang zwischen Schuld und Leid geben. Um das zu erkennen, braucht man nur den Geboten entlang gehen. Im ersten Gebot heißt es: Ich bin der Herr, dein Gott, sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn einer sich selbst als Gott aufspielt oder vergängliche und unzulängliche Menschen zu seinen Idolen, zu seinen Götzen macht oder die Karriere zu seinem Gott macht oder den Mammon zu seinem Gott macht, erfährt er immer Leid und verursacht er immer Leid. Im fünften Gebot heißt es: Du sollst nicht töten. Das Töten beginnt nicht mit Messer und Pistole und Bomben. Man kann mit Blicken töten, indem man einem anderen die kalte Schulter zeigt. Wie viel Leid wird verursacht durch die Übertretung dieses Gebotes: Du sollst nicht töten. Oder das sechste Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Wie viel Leid bei den betrogenen Ehepartnern bei den betroffenen Kindern. In unserem Kapitel hängt zweifelsohne Schuld und Not wie Ursache und Wirkung zusammen. Ohne den Entschluss Jonas, Gott davonzulaufen, wäre es nicht zu dem Sturm gekommen. Und weil sie nun den Schuldigen finden müssen, losen sie und auf Jona fällt das schwarze Los. Da bestürmen ihn die Seeleute mit Fragen. Ist ihnen aufgefallen, wie ausführlich die das tun? Sie hätten ja Jona einfach ratzfatz über Bord werfen können. Was war dein Gewerbe? Das ist ihre Einstiegsfrage. Das gibt es auch heute noch, dass man jemanden fragt, was machst du beruflich? Aber sie fragen noch weiter, wo kommst du her, aus welchem Volk, aus welchem Land bist du? Und diese Fragen sind nicht oberflächlich, da geht's ans Eingemachte. Die wollen wirklich wissen, wer der Kerl ist. Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn. Natürlich hat Jona noch mehr gesagt. Wir erfahren ja zum Beispiel, dass er den Seeleuten auch noch gesagt hat, er sei vor Gott weggelaufen und lebe zurzeit ohne Gott. Aber was Jona in aller Kürze von sich gibt, nennt man ein Zeugnis. Und man merkt, bei diesem Zeugnis klafft etwas auseinander. Nämlich das, was er sagt und das, was er lebt. Zwar sagt er, er fürchte den Herrn, aber er zieht trotzdem seine eigenen Wege, den Wegen Gottes vor. Hätte er nicht lieber den Mund halten sollen? Nein und abermals nein, hätte er nicht. Das ist ein uralter Trick des Teufels, uns einzureden. Wir könnten erst von unserem Glauben reden, wenn bei uns alles in Ordnung ist. Wir hätten keine Bibel, wenn die biblischen Zeugen mit ihrem Zeugnis gewartet hätten, bis sie vollkommen sind. Lieber das Zeugnis eines Unvollkommenen als gar kein Zeugnis. Ein Zeugnis braucht nichts Aufgesetztes. Wir brauchen einander nicht mit unseren Stärken zu imponieren. Wir sollen allerdings auch nicht mit unseren Schwächen hausieren gehen. Aber wir dürfen durchaus sagen, wo wir Schwierigkeiten haben. Das ermutigt Leute, die auch Schwierigkeiten haben. Ein ehrliches Zeugnis bleibt selten ohne Wirkung. Allerdings, ein Zeugnis darf nicht nur ein Bekenntnis sein, ein Zeugnis muss immer auch eine Einladung erhalten. Da muss auch daraus hervorgehen, dass Gott nicht nur mein Gott ist, dass Jesus nicht nur mein Heiland ist, sondern dass er auch mit dem, der mein Zeugnis hört, zu tun hat. Wo ist die Einladung im Zeugnis des Jona? Nun, er bezeugt den Herrn als den Gott des Himmels. Haben Seeleute mit dem Himmel zu tun? Und ob? Ohne den Blick zum Himmel gibt es keine Seefahrt. Und Jona bezeugt den Herrn als den Gott, der das Meer gemacht hat. Haben Seeleute mit dem Meer zu tun? Und ob? Sie haben mehr mit dem Meer zu tun, als ihnen manchmal lieb ist. Und Jona bezeugt den Herrn als den, der das Land gemacht hat. Haben Seeleute mit dem Land zu tun? Ja, vor allem damit. Die meisten Seemannslieder, überprüfen Sie es mal, wenn Sie welche kennen, handeln von der Sehnsucht, heimzukommen, an Land zu kommen. Jona bezeugt also, ich fürchte den Gott, der euren Arbeitsplatz gemacht hat. Ich fürchte den Gott, der das gemacht hat, wonach ihr euch sehnt. Von dem soll ich euch einen schönen Gruß sagen. Erstaunlich, dass die Matrosen Jona immer noch nicht über Bord werfen, obwohl sie jetzt wissen, dass er schuldig ist. Dass sie ihn fragen, was sie mit ihm machen sollen. Es war nicht die Idee der Seeleute, Jona über Bord zu werfen. Das hatte Jona selbst vorgeschlagen. Er weiß, dass der Tod der Sünde Sold ist. Wer vor Gott flieht, flieht vor dem Leben. Und hat nur noch den Tod vor sich. Die Seeleute wollen das zunächst nicht annehmen. Sie legen sich noch einmal richtig in die Riemen und rudern, was das Zeug hält. Sie versuchen die Rettung aus eigener Kraft. Aber aus eigener Kraft kann man weder sich noch andere retten. Als die Seeleute merken, dass ihre Bemühungen keinen Erfolg haben, beten sie noch einmal. Aber haben sie es gemerkt? Was für ein Unterschied zwischen ihrem ersten Gebet und ihrem jetzigen Gebet. Vor einer halben Stunde noch haben sie zu ihren toten Götzen gebetet. Jetzt, es steht ausdrücklich im Text, beten sie zu dem lebendigen Gott, den Jona ihnen bezeugt hat. Wir sehen, sein Zeugnis ist nicht ohne Frucht geblieben. Die Seeleute rufen den Namen des lebendigen Gottes an. Und auch ihr Gewissen hat eine neue Ausrichtung bekommen. Sie wollen kein unschuldiges Blut vergießen. Das erinnert mich ein bisschen an Pilatus. Auch der wollte kein unschuldiges Blut vergießen. Er hat es dann doch getan. Und es war wirklich das Blut eines Unschuldigen. Die Seeleute werfen Jona schließlich über Bord. In ihrem Fall ist es das Blut eines Schuldigen. Als Jona über Bord geht, wird das Meer ruhig. Gott hätte den Sturm auch schon vorher beruhigen können, aber Jona muss erst bis an den äußersten Punkt kommen. Er muss ganz zerbrochen werden. Nur zerbrochenes Brot kann man austeilen zur Sättigung Hungriger. Hat Jona an einen Fisch gedacht, als er über Bord gegangen ist? Ganz bestimmt nicht. Und auch wir würden nicht an einen Fisch denken, wenn wir den Fortgang der Geschichte nicht kennen würden. Jona hat nur noch gedacht, dass er jetzt bekommt, was er verdient hat. Und die Seeleute werden gerettet durch das Opfer des Jona, durch die Todesbereitschaft eines anderen. Merken Sie, dass das aufregend hintergründig ist? Auch wir verdanken unsere Rettung dem Tod eines anderen. Dem Tod Jesu, wenn anders wir schon Gottes Kinder sind und Jesus aufgenommen haben in unser Herz und Leben. Die Tatsache, dass wir einmal erstmals und dann immer wieder neu unsere Sünden loswerden können und dass wir den Himmel als Zukunft haben, verdanken wir dem Tod Jesu am Kreuz. Aus Liebe hat Jesus das Kreuz nach Golgatha getragen, das eigentlich wir zu schultern gehabt hätten. Der gläubige Theologieprofessor Schlatter wurde einmal von Professoren aller Fakultät gebeten zu sagen, in einem eigentlich einzigen Satz, worin eigentlich das Christentum besteht. Da ging Schlatter nach vorne ans Pult, wartete, bis es ganz still war und sagte: Ich sehe einen Mann, der am Kreuz hängt, und eigentlich sollte ich dort hängen. Soweit für heute. Ich lade Sie ein zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist die Wahrheit. Wir danken dir für die biblischen Geschichten und für die biblischen Gestalten, an denen wir studieren können, wer du bist und wer wir sind. Wir bekennen dir, dass wir mit Jona verwandt sind. Wie oft sind wir dir aus der Schule gelaufen? Wie viel Ungehorsam gab und gibt es in unserem Leben? Wie oft haben wir unsere eigenen Wege, deinen Wegen vorgezogen? Danke, dass du die Sünder liebst und nicht willst, dass sie verloren gehen. Danke, dass du Sündern nachgehst. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, um Sünder selig zu machen. Danke, Herr Jesus, dass du geerntet hast, was wir gesät haben. Wir wollen dir auf dein Sündopfer hin unser Leben als Dankopfer geben. Nimm uns an und halt uns fest und sorg dafür, dass wir unterwegs zum Ziel nicht auf der Strecke bleiben.